Am Donnerstag sind in Großbritannien im ganzen Land Kommunalwahlen. Es wird über tausende Gemeinderäte und Bürgermeister abgestimmt. Und weil in wenigen Monaten auch Parlamentswahl in Großbritannien ist, geht es bei der Kommunalwahl auch um ihn, Premier Rishi Sunak. Also, wie steht's um den Premier und seine Regierungspolitik? Darüber habe ich mit meinem Kollegen in London, Michael Neudecker, gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Bevor wir auf den aktuellen britischen Premier Rishi Sunak gucken, noch ein kleiner Rückblick. Also, erinnern Sie sich noch an Boris Johnson? Bestimmt. Der Ex-Premierminister hatte ja immer einen, sagen wir, bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie zum Beispiel bei seiner letzten Rede vor dem britischen Unterhaus als Premier, da hat er sich so verabschiedet, wie er regiert hat. Unkonventionell bis skandalös.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Nach Johnson wurde dann Liz Truss Premierministerin in Großbritannien. Für genau 49 Tage. Ihre Amtszeit war zwar nur kurz, aber es gab so viele Schlagzeilen und öffentliche Fehltritte in der Zeit, das hätte auch für ein paar Amtszeiten gereicht. Und seit Truss zurückgetreten ist, regiert Rishi Sunak. Seit Oktober 2022. Und allein das ist ja irgendwie inzwischen schon eine Leistung nach den turbulenten vergangenen Jahren in Großbritannien. Und zumindest von außen, unter Sunak scheint wieder etwas professionelle Ruhe in den politischen Betrieb gekommen zu sein. Aber dieser Sunak hat eben nie eine Wahl zum Premier gewonnen. Die letzte Parlamentswahl hatte ja Boris Johnson für die konservativen Tories geholt. Die nächste Parlamentswahl muss bis Januar 2025 angesetzt sein. Ein genauer Termin steht noch nicht. Und die Kommunalwahlen jetzt am Donnerstag sind dadurch eben auch eine Art Testlauf für die große Wahl. Sunak versucht dabei gerade vor allem eines: Zuversicht zu verbreiten. Wie hier im Interview mit dem britischen Fernsehsender Sky News.
I'm determined to make sure that people feel when the election comes that the future is better, that we have turned a corner.
Er sei entschlossen, sicherzustellen, dass die Menschen das Gefühl bekommen, dass die Zukunft besser werde und dass das Land aus dem Gröbsten raus sei. Also, wie werden sich die Tories wohl schlagen? Und was steht für Premierminister Sunak auf dem Spiel? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Neudecker. Er ist SZ-Korrespondent in London. Michael, die Kommunalwahlen gelten ja auch als Stimmungstest für die konservativen Tories und ihren Premier Sunak. Wie wird denn Sunak in der Bevölkerung gesehen? Ist er beliebt?
Das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Rishi Sunak ist ähnlich unbeliebt wie seine Vorgänger in der Bevölkerung. Es gibt diverse Umfragen dazu natürlich. Ich meine, man muss mal ein bisschen aufpassen bei den Umfragen. Wir zitieren Umfragen eigentlich meistens dann, wenn sie so ein Gesamtbild bestätigen. Und bei Sunak ist es tatsächlich so, dass er in manchen Umfragen sogar unbeliebter ist als Liz Truss. Also insgesamt kann man tatsächlich sagen, Rishi Sunak ist ein bisschen beliebter als seine Partei, aber ähnlich unbeliebt wie seine Vorgänger.
Wofür steht er denn als Premier bisher inhaltlich?
Ja, das ist ein bisschen sein Problem, oder das heißt, das ist sein größtes Problem, dass man nicht so genau sagen kann, wofür er inhaltlich eigentlich steht. Man hatte eigentlich die Hoffnung, dass er so ein bisschen Ruhe reinbringt, dass er Professionalität reinbringt. Aber tatsächlich hat er derart zu kämpfen mit den verschiedenen Fraktionen in seiner Partei, mit vor allem dem sehr lauten rechten Rand der Tories. Und bisher hat er keinen Weg gefunden, sozusagen seine eigene Politik zu finden oder seinen eigenen Weg zu gehen.
Du hast es ja gerade auch schon angesprochen, als Sunak ins Amt gekommen ist, war die Hoffnung, dass er jetzt so ein bisschen Ruhe reinbringt, ein bisschen Professionalität reinbringt. Also sehr von außen scheint das ja, als habe das irgendwie geklappt, aber trügt dieser Eindruck von außen?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Eindruck trügt sehr. Man muss sagen, dass die Jahre mit Boris Johnson und Liz Truss, in denen ja ständig Chaos aus der britischen Politik auch über die Landesgrenzen hinaus berichtet wurde, so eine gewisse Skandalmüdigkeit erzeugt haben. Also es war einfach permanent so viel Lärm in der britischen Politik, der natürlich auch zusammenhängt mit den Charakteren, vor allem Boris Johnson, der natürlich einen gewissen Unterhaltungswert ja mitbringt. Also das automatisch polarisiert und viele Leute auch in Deutschland sich vielleicht dafür interessiert haben, was der da anstellt, wie auch immer man dazu steht. Bei Rishi Sunak ist es anders. Er ist natürlich von seinem ganzen Auftreten her wesentlich ruhiger, wesentlich zurückhaltender, polarisiert weniger. Aber die Skandale sind tatsächlich nicht weniger geworden. Also es gibt ständig Probleme, es gibt ständig Anschuldigungen gegen Abgeordnete. Und es wird hier natürlich auch weiterhin täglich berichtet. Das kommt vielleicht nicht so sehr nach Deutschland, aber hier ist es so, dass die Hoffnung, dass die Tories mit Rishi Sunak in ruhigere Gewässer kommen, sich bisher nicht bestätigt hat.
Schauen wir mal auf die andere große Partei in Großbritannien, die ja von dieser enttäuschten Hoffnung profitieren könnte, die sozialdemokratische Labour-Partei. Ja, kann die von dieser Schwäche der Tories und auch von Sunak profitieren?
Ja, tatsächlich profitiert sie vor allem davon. Also das Problem, das Labour hat, ist eigentlich, dass sie nicht noch mehr davon profitieren, als sie eigentlich müssten. Also die Labour-Partei liegt in den Umfragen seit längerer Zeit konstant immer um die 20% vor den Tories. Und der Hauptgrund dafür dürfte eben nicht die eigene Stärke sein, sondern eher die Schwäche der Tories. Wenn man das vergleicht mit dem letzten Mal, als es einen Umschwung gab von den Tories zu Labour, das war 1997, als Tony Blair gewählt wurde, da war die Stimmung eine ganz andere im Land. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass auch die Lage im Land eine andere war. Also auch dazu gibt es natürlich Untersuchungen und Umfragen und auch Vergleiche. Und wenn man sich das anschaut, kann man insgesamt sagen, dass die Briten jetzt in die nächste Wahl ärmer, pessimistischer und politikverdrossener reingehen, als das 1997 der Fall war. Und damit einhergeht natürlich das Problem, dass Keir Starmer, der Labour-Chef, nicht diese Aufbruchstimmung, diese positive New Labour-Stimmung erzeugen kann, die Tony Blair damals erzeugt hat.
Bei den letzten Kommunalwahlen und auch bei den Unterhausnachwahlen haben die Tories ja relativ klar verloren. Wenn wir jetzt auf die anstehenden Wahlen gucken, was für ein Ergebnis erwartest du da?
Also das ist immer extrem schwer vorherzusagen, weil beide Parteien, insbesondere die Regierungspartei, in den ganzen Briefings vorher, in der Art und Weise, wie mit den Medien gesprochen wird, eigentlich immer von totaler Apokalypse ausgegangen wird. Also sozusagen, es wird alles ganz schlimm und wir werden ganz übel verlieren und dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm und dann kann man das als Sieg werten. Das war bei den letzten Local Elections so und das ist jetzt natürlich wieder so. Was da allerdings die Umfragen angeht, sieht es zuletzt wieder weniger schlecht aus als noch vor einer Woche befürchtet. Also die Tories oder überhaupt das Land schaut eigentlich vor allem auf zwei größere Wahlkreise. Es werden ja nicht nur Gemeinderäte gewählt, also Councillors im ganzen Land, sondern auch in 10 Großregionen und Städten die Bürgermeister, unter anderem in London. Da ist der Amtsinhaber von Labour, Sadiq Khan, klarer Favorit. Aber es gibt eben 2 Regionen in den West Midlands und in Teesside, das ist im Nordosten von England. Das sind 2 Tory-Gebiete, die seit langer Zeit in fester Hand der Tories sind. Und dort sind die Umfragen relativ knapp. Und wenn die Tories dort tatsächlich einen oder sogar beide der Bürgermeisterposten verlieren würden, das wäre ein schlechtes Zeichen für Rishi Sunak.
Und was würde denn eine Wahlniederlage für den Premier bedeuten?
Tja, das ist die meistgestellte Frage wahrscheinlich in den letzten Wochen, vor allem in der sogenannten Westminster-Blase im Parlament. Keiner weiß das natürlich. Es gibt diverse, sagen wir mal, sehr aktive MPs, also Abgeordnete am rechten Rand der Partei, die hinter den Kulissen schon enorm Stimmung machen gegen Sunak und sozusagen damit so die unverhohlene Drohung aussprechen, wenn die Lokalwahlen so schlecht laufen, wie wir es vermuten, dann würden sie womöglich einen Versuch starten, ihn nochmal aus dem Amt zu drängen. Allerdings schaut es momentan eher so aus, als wäre das eine Minderheit. Aber man weiß natürlich nie. Also ich habe erst letzte Woche mit einer Abgeordneten gesprochen, die das für völlig absurd hält, wenn die Tories ihre eigene Partei Sunak tatsächlich nochmal aus dem Amt drängen, weil das einfach ein erneuter Wechsel an der Spitze wahrscheinlich zu viel wäre für die Wähler. Aber es ist eben nicht auszuschließen, weil diese Partei so zerrüttet ist und in so viele Fraktionen aufgeteilt ist, dass es zumindest nicht auszuschließen ist und schon auch denkbar, dass extrem schlechte Ergebnisse und ein schlechtes Abschneiden bei den Local Elections tatsächlich dazu führen könnte, dass die Tories versuchen, nochmal ihren Vorsitzenden und damit den Premierminister zu wechseln.
Michael, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Sehr gerne.
Die deutsche Wirtschaft wächst wieder, aber nur minimal. Um 0,2% ist das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten 2024 gestiegen. Im letzten Jahr war es noch gesunken. Die Deutsche Bundesbank sagt, die Konjunktur in Deutschland habe sich etwas aufgehellt. Eine durchgreifende Belebung sei aber noch nicht gesichert. Ursachen für das kleine Wachstum: Die Industrie konnte teilweise etwas mehr produzieren und durch das milde Wetter konnte die Baubranche mehr umsetzen. Am Dienstagnachmittag hat der Internationale Gerichtshof eine erste Entscheidung in dem Verfahren gegen Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord verkündet. Nicaragua hatte gegen Deutschland wegen der Unterstützung Israels im Gazakrieg geklagt. Das Land hatte auch Eilanträge eingereicht und gefordert, dass Deutschland seine Rüstungsexporte nach Israel stoppen solle. Das hat das Gericht jetzt zurückgewiesen. Deutschland müsse die Rüstungsexporte an Israel nicht stoppen, hat das Gericht gesagt. Über die Klage selbst hat es aber noch nicht entschieden. Am Schluss empfehlen wir Ihnen ja meistens einen Text aus der SZ, der uns besonders gefallen oder bewegt hat. Und da will ich Ihnen diesmal erstmal eine Zahl nennen. 760 Euro. So viel zahlen Studierende in München im Schnitt für ein WG-Zimmer. 760 Euro. Für Deutschland liegt die Durchschnitts-WG-Miete bei 479 Euro. Und die BAföG-Pauschale für die Miete, die liegt bei 360 Euro. Also deutlich unter der Durchschnitts-WG-Miete. Und da hätte man ja denken können, dass das irgendwie angepasst wird bei der BAföG-Reform der Ampelregierung. Aber nein. Über die BAföG-Reform und ihre Enttäuschungen hat meine Kollegin Katrin Müller-Lancet geschrieben. Link zum Text in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anou. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Donnerstag.